Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind dein Pulsgeber, die Inspiration für deine Zukunft.
Wir wollen dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, dich mit deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Wir begrüßen euch zu Episode 121. Und heute haben wir ein richtiges Brett für euch mit dabei. Nämlich geht es um Jan Marszalek und Wirecard. Und wir hatten schon mal in der Vergangenheit eine Episode zum Thema BND und Sicherheit innerhalb von Deutschland gemacht. Auch Wirtschaftsspionage war ein Thema. Und aufgrund von aktuellen Ereignissen, auch aufgrund von aktuellen Entwicklungen, haben wir gesagt, wir wollen da nochmal anknüpfen und dieses extrem spannende Thema Jan Marszalek und auch Wirecard heute in unsere Podcast-Episode mit aufnehmen. Und zu Beginn wie immer eine Frage an dich, Michael, beziehungsweise ich würde heute einfach mal das Thema aufnehmen und sagen, es gibt ja auch beim Thema Wirecard Betroffene und ich habe mir sagen lassen, dass du auch dazugehörst. Möchtest du mal einen kurzen Einblick in deine Seelenlage geben, ob der Schmerz von damals schon überwunden ist und wie du persönlich das Thema Wirecard vielleicht auch wahrgenommen hast?
Ja, von möchten ist hier wahrscheinlich jetzt nicht die Rede, aber ich bin inzwischen über die Betroffenheit hinweggekommen, war da, glaube ich, nicht allein. Kurz die Story dazu, ist keine große, war die Anfangszeit meiner Börsenzeit. Es war ja mal ein womöglich oder vermutlich erfolgreiches deutsches Vorzeigeunternehmen, in das man vielleicht auch ein kleines Spielgeld investieren konnte. Vielleicht habe ich da dazu gehört, aber es war wirklich kein nennenswerter Betrag und für mich ein großes Learning und deshalb ein gut investiertes Lehrgeld. Das ist mir danach nicht mehr passiert, so leichtsinnig vielleicht, ja, nicht zu investieren, sondern zu spekulieren. Das war meine Betroffenheit beim Thema Wirecard und im Nachhinein ist es weit mehr geworden als nur meine persönliche Verluststory oder ja mein persönliches Lehrgeld, sondern es wurde viel mehr daraus. Aktuell wird das Thema nochmal neu aufgerollt und nochmal neu betrachtet. Es wird immer größer. Ich glaube, kein Kinofilm könnte besser geschrieben sein wie diese Story rund um Wirecard und um Jan Marszalek. Und deshalb haben wir beide gesagt, die große Fans sind von dieser sehr interessanten und spannenden Story. Ja, darüber wollen wir sprechen und nicht viel mit Chronologie. Wir haben nicht viele Notizen heute, aber wir haben ganz viel Input in unseren Köpfen und versuchen das irgendwie, ja, hier darzustellen.
Du hast es erwähnt, ein deutsches Vorzeigeunternehmen. Heute muss man sagen, ein einstiges deutsches Vorzeigeunternehmen. Und da würde ich gerne an der Stelle nochmal kurz anknüpfen und so einen kleinen Rückblick wagen. Wirecard wurde 1999 ja gegründet, also ein relativ junges Unternehmen und war so ein bisschen die Antwort auf das Silicon Valley, die deutsche Antwort. Und man hatte da eine große Hoffnung, dass wir ein Tech-Unternehmen haben auf deutschem Boden, das mit dem, was in Amerika einfach passiert, auch so ein bisschen mithalten kann. Und Wirecard war quasi im Prinzip Zahlungsdienstleister. Am Anfang war das ja für die Glücksspiel- und Pornoindustrie, darf man sagen. Und dann hat sich das aber relativ schnell breit aufgestellt, das Unternehmen, und schaut deutlich seriöser geworden. Zusammenfassend kann man sich es vielleicht so vorstellen wie eine Art deutsches PayPal. Und das Ganze war sehr, sehr kometenhaft, sodass im Jahr 2018, meine ich glaube, das ist das richtige Jahr, das Unternehmen sogar größer war als die Deutsche Bank. Also 1999 gegründet und 2018 schon größer als die Deutsche Bank. Da trifft das Wort kometenhaft auf jeden Fall zu.
Der kometenhafte Aufstieg ging ja dann auch an mir nicht ganz vorbei und ich wollte auch Teil dieses Aufstiegs werden. Am Ende, ja, nicht nur ein deutsches Tech-Unternehmen, sondern auch eine Deutsche Bank, also die hatten auch eine Banklizenz, haben eben als Dienstleister hier Kreditkartenzahlungen weltweit unterstützt und das Unternehmen war trotzdem nicht immer unumstritten. Also es gab ja von Anfang an eigentlich auch die Pornoindustrie, da haben sie angefangen, es ist schon irgendwie ein bisschen mysteriös. Es war nie wirklich klar, wie Wirecard das Geld verdient und wie in ja sehr exotischen Ländern Zahlungsdienstleistungen so viel Ergebnis mit sich bringen können. Journalisten, die gegen das Unternehmen vorgegangen sind, wurden immer wieder überwacht, eingeschränkt oder teilweise sogar persönlich angegriffen. Also da war immer so ein nebulöses Umfeld um dieses Unternehmen herum. Nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall immer in der Schlagzeile, es war immer in der Presse, die Politik, die deutsche Politik, hat das Unternehmen vertreten, hat das weltweit bekannt gemacht. Also es war ja schon ein zentrales deutsches Vorzeigeunternehmen.
Und erst im Juni 2020 kam dann so wirklich ans Licht, was denn so wirklich auch hinter diesem Unternehmen steckt und was vielleicht auch lange unter Verschluss gehalten wurde. Es war ein Journalist, Dan McRum, der hat Anfang Juni gewisse Ungereimtheiten entdeckt, die er zuvor schon mehrere Wochen, teilweise sogar Monate recherchiert hatte. Und diese Ungereimtheiten, die haben sich halt vor allem auf die Zahlen von Wirecard bezogen und der ging damit an die Öffentlichkeit. Und das hat für einen ordentlichen Ruck gesorgt, vielmehr war es wahrscheinlich sogar ein Erdbeben. Und am 18. Juni hat dann auch EY bestätigt, dass bei Wirecard insgesamt Belege in Höhe von 1,9 Milliarden fehlen. Vor allem aus dem Asiengeschäft wurde es damals dann auch begründet. Und kurz drauf meldete dann auch Wirecard Insolvenz an. Ja, und ich kann mich noch dran erinnern, Michael, wir haben damals auch das sehr, sehr detailliert verfolgt und innerhalb von wenigen Tagen war der Kurs wirklich, also der Aktienkurs, der zuvor nur eine Richtung kannte, nämlich immer nach oben, war der auch gefühlt bei null oder bei einem Euro, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau. Also allein schon da hat man gesehen, dass es, kann man so festhalten, heute eine riesen Luftblase war.
Eine riesen Luftblase, ein Kartenhaus, das letztendlich zusammengefallen ist. Ein magisches, ein mysteriöses Unternehmen und, wie wir jetzt auch, glaube ich, die letzten 4 Jahre kennengelernt haben, ein Unternehmen, das sehr viele Stakeholder irgendwo eingebunden hatte auf der ganzen Welt. Sei es die Politik, seien es die Behörden, die BaFin, seien es Geheimdienste, Spione. Und deshalb ist das Thema jetzt auch, glaube ich, in den letzten Monaten wieder irgendwie im Horizont aufgestiegen und vor unser Auge gerückt. Und deshalb sprechen wir auch heute drüber. Denn eine wichtige Person in dem Unternehmen, Jan Marsalek, ja, begeistert vielleicht die ein oder andere Person seit Jahren. Vielleicht sitzt die ein oder andere Person auch direkt gegenüber von mir heute und macht mit mir Podcast und ist gleichzeitig ein riesengroßes Fragezeichen, die ja vielleicht ein bisschen weniger werden, aber gleichzeitig tun sich neue Fragezeichen auf.
Ich würde mich jetzt nicht direkt als Fan outen, aber tatsächlich finde ich die Person Jan Marsalek mega spannend, interessant und dieses Umfeld, das da mitwirkt und jetzt auch immer mehr ans Tageslicht rückt, das ist einfach faszinierend, wie dann rückblickend auch so jemand sowas aufziehen konnte, in so einem großen Unternehmen auch tätig sein konnte und parallel seine persönlichen Interessen damit einfließen hat lassen. Also es ist schon, für mich faszinierend wirklich, also es hört sich jetzt an, wie wenn ich von dem Idol spreche, aber tatsächlich finde ich einfach alles, also dieses Konstrukt mega spannend und natürlich die Person auch mega spannend.
Wir beide werden nicht die zwei Detektive, die das Konstrukt heute auflösen werden. Wir versuchen so ein bisschen von dem wiederzugeben, was sehr gute Journalisten über die letzten Jahre hier rausgefunden haben. Im Jahr 2020 sind wir davon ausgegangen, dass es bei Wirecard einfach nur um Wirtschaftskriminalität geht. Ich glaube, die letzten Monate wurde deutlich, es ging um viel mehr. Wirecard, vielleicht ein Spionagefall. Jan Marsalek hatte hier auf jeden Fall seine Finger im Spiel und viele Linien und Richtungen führen da irgendwie nach Russland zur russischen Spionage. Jan Marsalek war Vorstand von Wirecard, also keine ganz unwichtige Person. Und deshalb sollten wir uns jetzt dem mal ein bisschen genauer widmen.
Ich glaube, wenn man sich so eine Weltkarte mal vor Augen ruft und dann mal einzeichnet, welche Kontakte er hatte, zu welchen Ländern und vor allem, in welche Länder er in welcher Anzahl die letzten Jahre gereist ist, dann wird eins deutlich, also er hat wirklich auf der ganzen Welt verstreut Kontakte gehabt. Er hat vor allem Russland sehr, sehr häufig besucht. Ich glaube, seit 2014, bis das dann rauskam, waren es über 60 Mal, wo er in Russland gewesen ist, obwohl zum damaligen Zeitpunkt jetzt Wirecard relativ wenig Russland-Geschäft hatte oder zumindest erst dabei war, hier was zu initiieren. Also das ist schon sehr mysteriös und auch spannend letztendlich. Und dieses ganze Konstrukt, dieses Geflecht letztendlich, ist auch was, wo man jetzt immer mehr ans Tageslicht bringt, welche Kontakte auch zu Geheimdiensten oder dann eben auch zu anderen Nationen dann vorhanden gewesen sind. Ja. Also ich würde heute, kann man glaube fix sagen, dass es nicht nur um Wirtschaftskriminalität ging, sondern dass das Ganze einfach viel, viel größer und viel, viel dubioser ist, kann man so vielleicht zusammenfassen.
Und ich stelle mir das irgendwie so vor, beim BKA oder in den Behörden gibt es dann irgendwie eine große Wand, Und überall werden dann mit Fäden die Verbindungen gestrickt, in der Mitte Jan Marsalek. Und dann steht da irgendwie, ja, er hatte 8 österreichische Pässe. Er ist, wie du gesagt hast, 60 Mal irgendwie nach Russland geflogen. Er hatte Kontakte zum russischen Geheimdienst, hatte einen usbekischen Diplomatenausweis. Ihm ist irgendwie die Flucht gelungen und niemand wusste, wo er sich befindet. Und wenn man das alles sich mal vor Augen führt, ist es einfach völlig verrückt, dass das damals eben unseren Behörden, unseren Geheimdiensten überhaupt gar nicht aufgefallen ist, dass da dieser Mann täglich bei uns in der Tagesschau kommt als Vorstand von dem deutschen Vorzeigeunternehmen. Und im Endeffekt kommt jetzt irgendwie raus, ja, er war zumindest in einem Spionagenetzwerk da sehr intensiv mit dabei.
Und dann die Info, ich erinnere mich, das war glaube 2017, wo er dann auch in Kriegsgebiete geflogen ist, um sich das vor Ort live anzuschauen und dann mit dem Hintergrund ja auch selber so eine Söldnereinheit zu gründen, oder das war ja wohl sein Wunsch oder sein Traum, wie auch immer man das beschreiben mag, dass es jetzt nicht zu abstrakt klingt, aber er hatte hier mega das Interesse, er hatte auch eine gewisse Ausrüstung wohl, gerade an Kriegsmunition etc. Und wie du es gerade gesagt hast, das passt für mich auch nicht in ein Bild von so einem Konzernvorstand, da erwartet mir ja immer jemand Gradliniges, der da eben auch ja strukturiert und klar an die Sache rangeht. Und man muss halt sagen, Jan Marsalek ist einfach sehr, sehr clever, sehr, sehr fiesseitig vielleicht auch. Und wer da wirklich dahinter steckt, diese Frage, ich glaube, die können weder wir beantworten noch sonst jemand auf dieser Welt.
Es haben aber ganz viele versucht, die letzten Wochen diese Frage zu beantworten. Viele Podcasts, unzählige Blogbeiträge, Journalisten, und es ist ja wirklich verrückt, welchen Aufwand auch der Journalismus hier betrieben hat. War ja jetzt diese Investigativjournalisten, die nach Russland geflogen sind, um da eben vor Ort den Priester zu treffen, mit dessen Identität irgendwie Jan Marsalek jahrelang dann jetzt gelebt oder geflüchtet sein soll. Hochspannend, die sind nach Saudi-Arabien geflogen, glaube ich, um in so einer Bar dann irgendwie den Kontaktmann dort zu treffen und haben ihn dann auch angetroffen. Es ist super mysteriös alles, super interessant, und es ist irgendwie, ich find's bewundernswert, dass der Journalismus das aufdecken muss und eben nicht unsere Behörden, Geheimdienste, vielleicht kommunizieren sie es nur nicht und wissen im Hintergrund sehr viel. Aber da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass vieles auch im Verschwiegenen gehalten wird.
Und ich glaube auch, dass dass die Politik erkannt hat, zumindest wenn man den Interviews einzelner Politiker, die auch im Sicherheitsbereich jetzt in Deutschland tätig sind, dann glauben mag, dann ist es Prio A plus, das Ding einfach bis ins letzte Detail aufzudecken. Wenngleich man sagen muss, man hat jetzt wirklich auch in den letzten 3 Jahren, wenn überhaupt, nur so ein bisschen scheibchenmäßig Informationen an die Öffentlichkeit gestreut. Ich kann es nicht beurteilen, ob das irgendwelche ermittlungstaktischen Dinge sind oder ob man halt dann wirklich auch wenig weiß. Aber es stellt sich schon die Frage, wie lange dauert es noch, bis dann die ganze Wahrheit ins Licht kommt, oder gibt's das überhaupt? Und wird uns vielleicht hier auch das ein oder andere nicht gesagt, was man weiß. Ich kann es nicht beurteilen. Ich fand es halt spannend, und das kam auch habe ich auch in einem Podcast gehört, beziehungsweise in einem YouTube-Video gesehen, dass ja über dieses Haus in München in der Prinzregentenstraße, wo die ja gewohnt haben, beziehungsweise es war so eine Art Operation Center, kann man sagen, wo sich getroffen wurde und dann letztendlich auch in Bezug auf Wirecard gewisse Themen besprochen wurden, dass da halt relativ eindeutige Hinweise gefunden wurden, dass er jeden Tag bereit war, das Land zu verlassen und in eine Anonymität zu verschwinden. Und allein schon sowas finde ich krass. Und letztendlich zeigt es aber auch, welche Energie, welchen Antrieb er hatte. Und er wusste um die Gefahr, dass wenn irgendwas von seinen vielleicht Plänen oder so schief geht, dass er halt von jetzt auf nachher verschwinden muss, was er jetzt dann auch erfolgreich bewiesen hat, dass es kann.
Ja, Europas meistgesuchter Mann ist noch immer verschwunden. Und wer weiß, wo er sich rumtreibt und wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Ihr hört es wahrscheinlich raus. Wir haben heute nicht viel Reihenfolge, nicht viel Chronologie und Struktur, aber wir haben beide eine extreme Faszination für dieses Thema und wahrscheinlich schon auch den kleinen Detektiv in uns, der da sehr großes Interesse verfolgt, irgendwie diese Wahrheit, der immer näher zu kommen. Und viele haben das die letzten Wochen auch gemacht, und da, ich würde einfach weiter hier, ich bin im Rausch, Timo, ich würde da gern weiter einfach noch das ein oder andere Detail
darfst
teilen.
Du dann, ja. Und ich bremse dich dann.
Deshalb die Frage, weißt du, was eine Honey Trap ist?
Honigfalle übersetzt, ah. Ja, tatsächlich weiß ich das. Und das bedeutet im Prinzip, dass man halt mit einer Person beispielsweise jemand anlockt oder versucht, für was zu gewinnen, was den eigenen Interessen entspricht, um es vielleicht mal so zu erklären.
Denn dieser intelligente Jan Masalek ist wahrscheinlich auf so eine Honigfalle auch reingefallen. Vielleicht ist er bewusst und sehr gerne drauf reingefallen, weil er sein neues Leben dann sogar noch mehr wertgeschätzt hat wie sein altes. Aber man hat jetzt das zumindest so recherchiert und nachempfunden, dass es tatsächlich so war. Jan Masalek war bei Wirecard, hatte vielleicht eine Zuneigung zu Militärs und zu Geheimdiensten. Und Russland hat es dann geschafft, über eine schöne Blondine, die Kontakte zum Geheimdienst hat, ihn dann auch wirklich über das Liebesleben in diese Szene reinzubekommen und hatte dann, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber über diese Kontaktperson, die dann seine Geliebte auch war, hat Jan Masalek dann auch immer mehr Kontakte zum russischen Geheimdienst aufgebaut und er ist praktisch auf diese Honigfalle reingefallen und über diese Blondine aus Russland mit Kontakten zum Geheimdienst dort wahrscheinlich in das Spionagenetzwerk irgendwie eingedrungen.
Und jetzt stelle ich mir die Frage an der Stelle, von wie weit oben in Russland wurde diese Honey Trap Honigfalle dann instruiert bzw. auch ins Leben gerufen? Man stellt sich ja schon die Frage, wer hat ein Interesse an sowas, dass quasi ein Vorstand von einem deutschen Zahlungsunternehmen, Zahlungsdienstleister dann eben hier angeworben wird, kann man ja wirklich sagen. Und wie verflochten ist es letztendlich auch dort? Was ist der Plan dahinter? Also das sind ja alles so Dinge, die man vielleicht auch nicht abschließend beurteilen kann, dass das Interesse von ihm für ja dieses Thema Krieg, Armee, auch nicht gerade klein war, das haben wir ja schon gehabt, aber dass es dann so einfach in Anführungszeichen geht, ihn da dafür zu begeistern und ihn dann mit den Kontakten zu versorgen. Du hast es erwähnt, diese Kontaktperson, die auch in Dubai getroffen wurde, der da auch beim Geheimdienst einen relativ hohen Einfluss hatte. Und ja, eigentlich ist es hier wie auf so einem Spielfeld letztendlich, man verknüpft A und B und dann entsteht was sehr, sehr Krasses daraus. Aber mich würde es interessieren, wer da wirklich dahinter steckt,
ja. Ja, wir beide werden es nicht herausfinden. Eine kleine Ergänzung habe ich noch und dann höre ich auch auf, bevor ich mich hier heute um Kopf und Kragen rede. Ich glaube, in UK findet aktuell ein Gerichtsprozess gegen 6 bulgarische Mitbürger statt, die eben Teil von Masaleks Spionagenetzwerk ja gewesen sein sollen, um eben in Europa russlandfeindliche Personen auszuspionieren, zu observieren und gegebenenfalls auch kalt machen. Und Jan Masalek soll irgendwie deren Chef in diesem Netzwerk gewesen sein. So haben das jetzt zumindest die Journalisten recherchiert. Was ich an dem Thema ein bisschen erschreckend finde, der BKA ist auch Großkunde gewesen bei Wirecard. Und wenn du vorhin gesagt hast, wer könnte ein Interesse haben, eben Jan Masalek und Wirecard irgendwie hier für Spionage zu gewinnen. Wenn ich mir nur vorstelle, dass V-Männer in Russland und woanders auf der Welt ihre Gelder über Wirecard bekommen haben und gleichzeitig der russische Geheimdienst Einblicke in die Daten, Zahlen, Finanzen von Wirecard hat, dann ist das natürlich ein großes Sicherheitsloch oder eine große Sicherheitslücke, die schon irgendwo erschreckend auch wäre.
Hebt dann ein Stück weit die Anonymität auf von natürlich den Bediensteten dort, aber auch von uns als Bundesrepublik und schafft nicht ein gerade gutes Bild auf unseren Sicherheitsapparat. Eine letzte Frage, die ich an der Stelle gern beantworten würde, aber nicht kann. Aber ich kann noch einen Hinweis teilen, beziehungsweise eine aktuelle Information. Und zwar, man stellt sich immer die Frage, wo hält sich Jan Masalek jetzt aktuell auf? Ist es tatsächlich Russland? Ist es wo ganz anders? Und es gab jetzt in den letzten Wochen immer vermehrt Bilder aus einem russischen Nobelviertel in Moskau, wo angeblich er jetzt wohnt, in einer Villa, die nicht weit von Wladimir Putins Haus auch entfernt sein soll. Also ihm, wenn man dem glauben mag, ihm geht's da gut, aber das Ganze ist nicht bestätigt. Und teilweise ist auch schon rausgekommen, dass diese Informationen von Russland auch gestreut werden. Also auch hier wieder maximale Wahrheit nicht am Start. Von dem her, ich wollte es einfach teilen an der Stelle, weil ich es mega spannend finde, was da jetzt auch aktuell so läuft. Aber der Wahrheitsgehalt, der lässt sich nicht überprüfen.
Der Pulsgeber heute im Reich der Spekulationen fernab von ja fachlich-sachlichen Aussagen, um die wir uns vielleicht in der Vergangenheit bemüht haben. Aber das bitten wir heute einfach mal zu entschuldigen. Ihr hört das raus. Wir fanden das Thema einfach zu interessant, als dass wir das irgendwo auf der Seite liegen lassen. generell auch unsere Episode zu BND, hast du schon angesprochen, war damals sehr spannend für uns. Wir hatten da auch sehr viele Hörerzahlen tatsächlich für diese Episode. Deshalb heute das einfach bitte zu entschuldigen, dass wir da einen kleinen Exkurs gemacht haben. Wir fanden das super spannend, wir finden das Thema weiterhin super spannend und wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, Timo, oder?
Wir werden weiter recherchieren, wir werden vielleicht auch mal persönlich, ich weiß nicht, weiter ermitteln und wenn wir neue Erkenntnisse haben, dann teilen wir die natürlich gern.
Was bleibt für dich am Ende dieser 121. Pulsgeber-Episode jetzt hängen?
Ich kann es kurz machen. Eine faszinierende Person in Form von Jan Marszalek, weil er einfach so viel Genialität, auch wenn es nicht im Guten ist leider, sondern im Bösen dahinter steckt. Aber ich bewundere so etwas, dass so etwas in der heutigen Zeit auch möglich ist, quasi spurlos zu verschwinden, auch falsche Fährten zu legen. Da steckt eine gewisse Intelligenz auch dahinter, kann man nicht von der Hand weisen. Und ja, dass es bis heute nicht möglich ist, dieses ganze Konstrukt aufzudecken und wirklich dahinter zu blicken, was genau jetzt damals passiert ist, beziehungsweise was auch die Beweggründe von dieser Russland-Geschichte waren und welche Rolle Jan Marszalek wirklich gespielt hat.
Und das wäre mein Wunsch, dass wir es als Deutschland schaffen und ein Interesse daran haben, diese Story aufzudecken und bis zum Ende auch tatsächlich irgendwie nachverfolgbar zu machen, wer da beteiligt war, welche Systeme vielleicht auch versagt haben, was wir daraus für die Zukunft lernen können. Geheimdienste, Nachrichtendienste werden in der heutigen Welt wahrscheinlich immer notwendiger und relevanter und dass wir da unsere Kenntnisse zumindest für unser Land und für unsere Sicherheit hier gewinnen, damit so ein spannender Fall, faszinierender Fall dann doch nicht wiederkommt und wir nicht nochmal eine neue Episode über das Thema machen müssen. Ich würde sagen, Closing, wie immer, übernehme auch heute wieder ich. Danke, dass ihr teilgenommen habt an unserem kleinen Exkurs in Richtung Wirecard über Jan Marszalek. Danke fürs Zuhören. Teilt die Episode gerne, wenn ihr noch mehr Personen in eurem Umkreis habt, die vielleicht auch die Faszination mit uns teilen. Und ansonsten gilt wie immer, abonniert unseren Podcast, sprecht gerne über uns und dann wünschen wir euch gerne eine geheimnisvolle und faszinierende nächste Woche.